Ich bin bei meinem Vortrag davon ausgegangen, dass die Sinnhaftigkeit der Präventivmedizin nicht zur Diskussion steht. Und ich bin davon ausgegangen, aus den Erfahrungen, die wir haben, eigentlich nur die Frage im Raum steht, wie kann man, wie Herr Dozent Sablik schon gesagt hat, der Präventivmedizin zu dem Stellenwert verhelfen, der ihr eigentlich zukommt. Lassen Sie mich auch mit einem Spruch beginnen. Aus der Sicht der Präventivmedizin, morgen ist heute schon gestern. Das heißt, man kann nie früh genug anfangen. Meine Devise. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich jetzt meinen Vorrednern gelauscht habe und gehört habe, also diese Krankheit wurde so, der wurde so begegnet und da kann man die und die und die Impfungen, das ist natürlich auch mir bekannt. Aber Professor Kunz hat auch gesagt, ja, die Leute nehmen es aber nicht an. Und darauf habe ich schon eine Antwort. Also ich habe natürlich sehr viele Freunde, die Ärzte sind. Aber hingehen tue ich ja in der Regel auch nur, wenn es unbedingt sein muss. Ich sage jetzt nicht, weil ich sie so gut kenne. Das heißt, der Zugang, dass man sagt, na, warten wir doch, bis die Menschen kommen von selber zur Vorsorgeuntersuchung. Sie kennen alle die Zahlen, nicht? Die sind ja betörend. Auch teilweise zu Impfungen, die nicht so gut verkauft wurden. Gestatten Sie mir diese Interpretation. Ebenfalls erschütternd. Das heißt, ich sage, es fehlt ein sogenannter, also ja, Entschuldigung, ich überspringe das jetzt, vielleicht komme ich nochmal dazu, ein sogenannter settingspezifischer Ansatz. Was heißt das? Lebenslang, also auch Schulärzte, Herr Professor, lebenslang einen leichten Zugang zu Prävention zu finden. Nicht nur jetzt, weil dann die Aufklärung besser ist, sondern weil auch dann die Kommunikation eine andere ist. Präventivmedizin lebt von der Fähigkeit, der Betroffenen miteinander kommunizieren zu können. Ich glaube nicht, dass die Präventivmedizin derzeit daran scheitert, dass das Wissen nicht vorhanden ist. Also bitte, wer, wissen Sie alle, gut, Sie sind fast alle Ärzte, aber glauben Sie wirklich, dass jemand weiß, dass Rauchen nicht ganz gesund ist? Also die 548. Aufklärungskampagne, dass Rauchen ungesund ist, wird es nicht bringen. Das heißt, wir können nur etwas transportieren in einer Situation, wo die Menschen uns zuhören. Das gibt es aber nicht für viele Bevölkerungsgruppen. Wenn Sie sich hier diese Skizze anschauen, dann wäre das ein settingspezifischer Ansatz für ein Lebensphasenmodell der Prävention. Idealerweise bereits pränatal. Ich lese das jetzt nicht vor. Es geht dann wirklich institutionell weiter bei den Schulärzten, Heeresmedizin. Und dann kommen alle schon schön langsam ins erwerbsfähige Alter, meine Kernkompetenz, nämlich Arbeitsmedizin. Theoretisch haben wir alles. Fast alles. Nicht ganz, weil zum Beispiel die selbstständigen Erwerbstätigen, vielleicht für Sie als Information, selbstständige Erwerbstätige, ungefähr 65% der Mitglieder der Wirtschaftskammer sind Ein-Personen-Unternehmen, Selbstständige. Für die gibt es gar nichts. Die braucht man nicht schützen. Da wartet man darauf, dass sie halt zu Ihnen in die Ordinationen kommen und sagen, könnten Sie mir nicht was sagen, wie ich also leistungsfähig bleibe. Die Arbeitsmedizin hat jetzt plötzlich an Aufmerksamkeit gewonnen. Naja, wir sollen ja alle länger arbeiten. Und das natürlich möglichst leistungsfähig, weil das haben wir uns ja verpflichtet, vertraglich mit dem Unternehmen. Da wird die Arbeitsmedizin jetzt auch für die Politiker plötzlich wieder interessant. Weil jetzt braucht man plötzlich die Arbeitsmediziner. Noch dazu gehen die Etablierten jetzt alle in Pension, aber das ist ein anderes Kapitel. Also wir haben auch dort einen Versorgungsengpass. Und ältere Menschen, wir fangen mit der Präventivmedizin an für Ältere mit 65, wenn sie aus der Arbeitswelt ausscheiden, nein. Das heißt, wir streiten teilweise auch, wer macht denn das überhaupt? Wer hat denn den besten Zugang? Und ich glaube, solange wir dieses Problem nicht fachlich, sondern politisch diskutieren, werden wir wie in manchen anderen Bereichen wahrscheinlich nicht sehr weit kommen. Wenn Sie sich anschauen, was ist denn die Aufgabe der Schulärzte? Also, das Schulunterrichtsgesetz sagt, dass die Schulärzte lediglich regelmäßige ärztliche Untersuchungen durchführen sollen. An Pflichtschulen, wie zum Beispiel in Niederösterreich, da gibt es überhaupt keine Definition über die Aufgaben der schulärztlichen Tätigkeit. Also das heißt, bleibt jedem Einzelnen überlassen, was er tut. Jetzt kann man darüber diskutieren, meinetwegen. Macht es Sinn, hier schon anzusetzen? Es macht Sinn. Sie werden Erwachsene nicht so leicht umerziehen, dass sie sich vernünftig verhalten. Ich habe diese Darstellung von Verhältnis und Verhaltensprävention übersprungen in der Annahme, dass Ihnen das allen bekannt ist. Wenn man nicht bei den Kindern anfängt, Erwachsene erzieht man schwer um. Das heißt, Schulärzte sollten eigentlich einmal eine Aufgabendefinition haben. Sie sehen, eine Stunde pro 60 Schüler pro Woche in den Bundesschulen. Bei Ländern und Gemeinden gibt es gar nichts. Die österreichische Ärztekammer Referat Schulmedizin hat dann gesagt, naja, das könnten wir alles tun. Jetzt muss aber auch ich sagen, ich verfolge das ungefähr, gestatten Sie mir ein bisschen zu untertreiben, aber sagen wir mal so seit 20 Jahren die Entwicklung des Schulärztesystems. Ein lieber Freund in verantwortlicher Position im Gesundheitsministerium, wenn ich das Wort Schulärzte sage, das mache ich manchmal so, wenn er irgendwie depressiv klingt und so inaktiv, wenn ich sage Schulärzte, oje, 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 oje. Seit 20 Jahren gibt es einen Kompetenzstreit, bitte. Da geht es nicht um Inhalte. Da geht es nicht darum, ob die Schulärzte, was sie tun sollen. Ob das Sinn macht, darüber könnte man ja vielleicht noch diskutieren. Nein, es geht um Kompetenzstreitigkeiten. Also, das alles sollte eigentlich die Schulmedizin bringen. Und ich glaube schon, dass es da einiges gibt, was Sinn macht. Wir haben in Klosterneuburg das Projekt GEL, Gesundheit erleben, ein Leben lang gemacht, gemeinsam mit der Stadtgemeinde unterstützt durch einen jugendlichen und dynamischen Bürgermeister, der gesagt hat, okay, tun wir was für die Kinder. Wir haben dabei einen Weg gewählt, nicht jetzt wieder noch mehr Aufklärungsarbeit zu machen, sondern die Motive der Kinder und Jugendlichen zu erfragen, was sie zu einem bestimmten Verhalten veranlasst und was sie zu einer Änderung des Verhaltens veranlassen täte. Also eines kann ich Ihnen versprechen, was hundertprozentig rausgekommen ist, allein die Tatsache, der Satz, das ist gesund, war Provokation. Also das hat niemanden interessiert. Wenn wir gesagt haben, fördert das Wohlbefinden, das ist nämlich interessant, bitte, das waren Kinder mit 6, 8, 10 und älter, das fördert dein Wohlbefinden, das fördert dein Ansehen in der Gruppe, ist alles gegangen. Na? Also das 580. Plakat, Rauchen ist schädlich, in der Schule aufzuhängen, ist vollkommen sinnlos. Wir müssen dazu übergehen, zu schauen, was bewegt die Menschen zu einem bestimmten Verhalten. Beim Rauchen, bei den abhängigen Suchtverhalten, stimme ich Ihnen zu, da ist die Sucht einfach dominant. Ich habe Ihnen hier noch ein paar so Ergebnisse mitgebracht. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, sondern ich gehe jetzt zu meinem Lieblingsthema. Die Säule der Präventivmedizin für mich ist logischerweise die Arbeitsmedizin. Ich habe schon gesagt, sie wird jetzt plötzlich interessant, weil wir brauchen die Leute, oder wie sagen wir so umgekehrt, wir haben kein Geld für die Pensionen. Ob wir sie brauchen in den Betrieben, das ist ja ein anderes Kapitel, aber das ist zu politisch, das ist nichts meines. Wenn Sie sich hier anschauen, was die Aufgaben der Arbeitsmedizin sind, so ist es, gesundheits- und leistungsrelevante Faktoren im betrieblichen Geschehen zu erkennen. Ihre Auswirkungen auf den Menschen und den betrieblichen Ablauf zu bewerten, Verbesserungsmaßnahmen zu entwickeln, umzusetzen bzw. deren Umsetzung zu veranlassen und deren Effizienz zu kontrollieren. Also es ist schon ganz gut, wenn man schaut, ob das, was man vorgeschlagen hat, auch wirklich wirkt, sowie individuelle Gesundheitsstörungen hinsichtlich ihrer arbeitsbedingten Ursachen abzuklären. Ich komme jetzt doch noch einmal auf die Unterscheidung in Verhältnis- und Verhaltensprävention. Das heißt, die Arbeitsmedizin hat einmal primär zur Aufgabe zu schauen, dass die Arbeit so gestaltet ist, dass sie möglichst nicht gesundheits- oder leistungsreduzierend wirkt. Das ist klarerweise Aufgabe des Arbeitgebers, dafür Sorge zu tragen. Würden Sie sagen, das ist was ganz Neues? Man nennt es Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Eine Erfindung unserer Gewerkschaften. Wie toll. Ich muss Sie leider enttäuschen, das steht schon im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch aus dem Jahr 1811. Also keine sozialpolitische Errungenschaft. Auch da gab es schon die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Wir kennen aber auch die Verhaltensprävention. Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Ich kann jetzt sagen, okay, diese Maschine, da muss ein Werkstück eingespannt werden. Und das kann nur eingespannt werden, also das kann nur betätigt werden, diese Presse, wenn also dieses Werkstück fixiert ist. Und wenn es fixiert ist, muss der Arbeiter auf zwei Knöpfe drücken. Verhältnisprävention, nicht? Sicherheit. Ja, aber wenn der Arbeiter trotz entsprechender Aufklärung sagt, das ist mir zu umständlich, ich pick einen Knopf zu, dann brauche ich nur mit einer Hand drücken und kommt dann mit der zweiten Hand in die Maschine, dann ist das Verhaltensprävention. Nicht ganz richtig, aber ich definiere es jetzt einmal so. Dann ist man machtlos. Außerdem, es ist wunderschön, wenn wir tolle Verhältnisse schaffen und die Leute gehen dann nach Haus und verhalten sich ganz anders, weil da gibt es ja keine Arbeitnehmerschutzbestimmungen mehr. Und dann wundert man sich, woher plötzlich diese Tolol-Werte im Blut kommen. Ja, woher denn wohl? So, trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass wir die Arbeitsmedizin natürlich ausbauen sollen. Und ganz im Gegenteil, unter dem Aspekt des settingspezifischen Ansatzes soll dieser Arzt, der im Betrieb Zugang zu den Menschen hat, ich komme wieder auf mein Kommunikationsschema zurück, soll versuchen, auch Verhaltensprävention an die Leute zu bringen. Weil der hat Zugang, da sind die Leute, da kommen sie oder müssen teilweise auch kommen und er geht zu ihnen. Er geht am Arbeitsplatz und spricht mit den Menschen. Und nur so kann er vielleicht auch andere Dinge wie, dass er doch das Blutdruckmittel nimmt oder vielleicht doch weniger rauchen sollte, auch hinüberbringen. Im Kollektiv geht vieles leichter. Oft machen Betriebe auch Gesundheitsberatungssitzungen für ihre Mitarbeiter. Und diese Unterscheidung in Präventivmedizin und Gesundheitsförderung tut mir in tiefster Seele weh. Denn es geht nicht um Abgrenzungen, sondern es geht um Erfolge im Umgang mit dem Menschen, dass er sich möglichst so verhalten, dass ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden nicht unnötig beeinträchtigt wird. Sie alle kennen wahrscheinlich das neue Problem, es hat noch niemand angesprochen, Burnout, ein Lieblingsthema, psychische Belastungen, man kann es nicht wegdiskutieren, es ist da. Die Frage ist nur, wie geht man damit um und wie geht man in den Betrieben damit um? Im Wesentlichen wollte ich Ihnen eigentlich nur eines vermitteln. Präventivmedizin ist für mich unabdingbar notwendig. Ich schließe mich Ihnen aber an, Herr Professor Kunze, wenn Sie mir jetzt die, wie viel, 100 Millionen geben? In was würde ich Sie investieren? Ich würde Sie auch einmal dazu verwenden, um diese ewige Debatte, wie teuer die Präventivmedizin ist und wie wenig sie bringt, um die abzustellen. Ich würde Sie dazu verwenden, sinnvolle Aktivitäten nicht zu machen oder zu verhindern, dass sie nicht gemacht werden, nur weil die Frage ist, wer zahlt's? Ich bringe Ihnen ein Beispiel, die Verhältnisprävention wird natürlich vom Arbeitgeber bezahlt, ist überhaupt keine Frage. Die Bundesrepublik Deutschland wird voraussichtlich in den nächsten Monaten ein Präventionsgesetz erlassen. Da ist offensichtlich die Frage, dass Arbeitsmedizin als settingspezifischer Ansatz ein wunderbarer Zugang ist zu den Menschen, schon gelöst, wie ich gehört habe. dadurch gelöst, dass voraussichtlich pro Mitarbeiter 2 Euro an die Betriebe gezahlt wird von der Sozialversicherung, wenn gesundheitsfördernde Maßnahmen getätigt werden. Also das heißt, die deutschen Politiker haben schon erkannt, na Moment einmal, ich kann jetzt nicht alles dem Betrieb umhängen, weil das ist, da ist dann nicht die Ursache dafür. Also wenn du es aber trotzdem machst, weil der settingspezifische Ansatz Sinn macht, dann kriegst du sogar Geld dafür. Und ich schließe jetzt mit der Frage, was glauben Sie, wie lange es in Österreich dauern wird, bis wir sowas auch bekommen? Ich danke Ihnen.